Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Unter anderem bei Instagram zu finden und da auch Medienlos, der Podcast, wenn man mal nachlesen will und sich ein paar Themen holen will. Unser heutiges Thema, gleich mal vorneweg, ist der Themenkomplex Klinsmann und Hertha BSC. Spannendes Thema, nettes Thema, finde ich, gerade weil es so schön durch die Presse ging.
Ole, ole.
Au, hey, Hertha BSC. Genau so war das. Und und mit mir am Mikrofon Marc, Ramalama, Ding Dong, Domagala.
Hallöchen.
Also heute mit am Helfen. Kurzer Gruß gleich am Anfang geht an die Männerrunde der Podcast. Auch von hier meine Empfehlung, ruhig abonnieren und mithören. Die Jungs sind mittlerweile bei Podcatchern so gen 20.000 Streams. Das ist schon sehr gut und auch nicht ganz so unrecht, weil die sind sehr lustig. Man kann die schon sehr gut hören. Also Tipp und Empfehlung, die Männerrunde der Podcast. Schönen Gruß nach Hessen.
Genau.
Ja, also unser heutiges Thema. Fangen wir mal entspannt an. Klinsmann und Hertha BSC. Klinsmann ist ein bisschen unglücklich abgegangen von Hertha. Warum machen wir das Thema überhaupt? Kann ich aus meiner Sicht ganz schnell erklären. Ich bin kein Riesenfußballfan, da bin ich jetzt mal raus. Wir werden uns jetzt hier also nicht in irgendwelchen aufstellungstaktischen Sachen ergehen oder in Bundesliga-technischen Sachen. Es wird heute mehr so um die Stilistik gehen und um die Art, wie ein Trainer sich von einem Verein verabschiedet, warum und wenn. Und wir versuchen mal die ganze Causa dieses merkwürdigen Tagebuches ein bisschen zu beleuchten und unsere Meinung da einzubringen. Und auch zu den Äußerungen, die da gemacht werden. Marc, ganz kurz, vielleicht kurzer Abriss, wie stehst du zu Hertha BSC? Ich persönlich bin so ein bisschen Lokalpatriot. Also wenn zwei Vereine gegeneinander spielen, bin ich dafür, dass Hertha gewinnt.
Gut, also erstmal, was man ja jetzt im Podcast hier nicht sieht, ich sitze dir in einem Hertha-Trikot gegenüber, was jetzt nicht heißt, dass ich mich als Hertha-Fan bezeichne, sondern ich habe damals auch beim Sicherheitsdienst dort gearbeitet und beim Hertha-Training beaufsichtigt, bei den Spielen war ich im Innenraum und so. Und ich habe hier jetzt auch ein Trikot von Zecke Neuendorf, das ist auch von ihm selber. Also insofern als Fan von Hertha würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen. Du weißt, ich bin eher denn noch Bayern München. Ich hoffe, wir verlieren jetzt keine Podcast-Zuhörer.
Haben alle abgeschaltet, du kannst weitererzählen.
Okay, jetzt ist es eh
halbe
raus.
Halbe Republik hat abgeschaltet, kein Problem.
Genau. Gut, aber ich bezeichne mich auch weniger als Fan, sondern Fan ist bei mir auch so ein bisschen, kommt von Fanatismus fast. Und das habe ich halt gemerkt, nachdem ich da bei Hertha gearbeitet habe und da aufgehört habe, bin ich dann auch selber ins Stadion gegangen. Und ich bin ein relativ neutraler und Gerechtigkeitsfanatiker sozusagen. Das heißt, wenn ich sehe, dass da von der Mannschaft, für die ich gerade bin, normalerweise für Bayern, ansonsten in Berlin eigentlich auch Hertha, wobei Union hat inzwischen auch ein bisschen von mir Sympathien bekommen, so wie sie sich inzwischen geben und wie sie spielen.
Jetzt hat die andere Hälfte abgeschaltet.
Genau, ich bin grundsätzlich halt auch, wenn wir europäisch sind, europäischen Fußball gucken, bin ich immer auf jeden Fall für die deutsche Mannschaft. Und so. Ich hasse es, dass ich gegen eine Mannschaft bin.
Ja, ja.
Ich bin lieber dafür. Und wenn ich sehe, dass auf dem Fußballplatz meine Mannschaft ein Abseitstor geschossen hat und der Schiedsrichter pfeift es auch als Abseits, dann bin ich halt nicht derjenige, der sich als Fan oder fanatisch bezeichnet und so, das war doch nie Abseits oder so. Ja. Doch, ich akzeptiere die Regel und wenn die Regel richtig angewandt wird, dann rege ich mich darüber nicht auf. Ich sage mir vielleicht, es ist schade, dass es so gekommen ist, aber so.
Ich sag mal, die Regels sind die Regels. Mark Terenzi, der große Philosoph Mark Terenzi.
Ja,
ja. Also wir sind, also insofern haben wir geklärt, wir sind jetzt nicht, also die Ultra-Fans, dass wir jetzt hier irgendwas verurteilen müssten, obwohl wir beide wahrscheinlich der Meinung sind, stilistisch ist da eine Menge schiefgegangen. Und wenn wir jetzt mal in diese Causa Klinsmann und Hertha BSC einsteigen, kann ich für mich sagen, am Anfang war ich ein bisschen überrascht, dass er Trainer wurde, weil seine Trainerstation, ich habe es mir mal notiert, 2004 bis 2006 die deutsche Nationalmannschaft. Gut, dann wissen wir, dieses ganze Sommermärchen-Thema wollen wir jetzt auch nicht im Einzelnen so aufdröseln, aber wir haben im Vorgespräch gesagt, da hat das ja vielleicht gar nicht so schlecht gemacht. Da hatte er fertige Spieler, da hat er an der Motivationsschraube gedreht, da hat er ein paar Sachen abgestimmt, da hat er ein paar Trainingsmethoden eingebracht, die vielleicht im DFB noch nicht ansässig waren, die er aus den USA mitbrachte. gar nicht so schlecht
machen. Der Motivator, Löw, der vielleicht eher der Taktiker.
Genau.
Und der Arbeiter, der Gewissenhafte sozusagen.
Also da will gar nicht
gute so schlecht Kombination machen. Gewesen.
Genau, das war vielleicht die dankbare 2008 bis 2009 FC Bayern. In meiner Erinnerung auch jetzt nicht die erfolgreichste Phase des FC Bayern und ich glaube auch gar nicht so kompatibel war sich das ganze Thema in meiner Rückempfindung.
Aber es war halt nicht. Grundsätzlich für ihn gutes Spielermaterial vorhanden.
Das will ich sagen.
Aber auch sehr talentiert.
Wir beleuchten ihn als Trainer. Dass er eine gute Mannschaft da stehen hat, darüber brauchen wir uns beim FC Bayern nicht unterhalten. Aber er hatte halt auch jetzt nicht die herausragende Trainer-Vita sich damit angeeignet.
Aber er konnte sich, was halt auch der Unterschied ist, als Nationaltrainer konnte er sich sein Team, was er haben wollte, zusammenstellen. Ja. Er konnte sich die Torhüter aussuchen. Er sagte, so und so viel Stürmer brauche ich, Abwehrspieler. Ja, und da konnte er sich die Rosinen rauspicken.
Absolut,
das ist genau. Natürlich komplett was anderes, als wenn du Vereinstrainer bist.
Genau.
Da hast du bezahlte Profis, die dir Verein für teuer Geld...
Du hast einen Kader. Du hast einen Kader. Du musst mit dem leben, was du hast.
Und damit musst du arbeiten und weiterentwickeln.
Obwohl man jetzt mal sagen muss, ich bleib dabei. Ne? Was beim FC Bayern auf der Bank und in der Kabine sitzt, da könnte, ich glaube, wenn man diesen Teil in der Bundesliga mitspielen lässt, werden die auch noch Mittelfeld. Also wir reden ja davon sehr gutem Material. Und, aber
das brauchst du halt auch, wenn mal der ein oder andere ausfällt, dann musst du sowas in der Hinterhand haben. Und wenn du nur auf der letzten Rille fährst, dann...
Also härter.
Ja,
genau. Ja, wieder bei Hertha haben wir den Rückschluss ja geschafft. Dann 2011 bis 2016 Trainer der Nationalmannschaft der USA. Ja, vielleicht örtliche Nähe. Ich habe so das Gefühl, er ist sehr gerne in den USA und deswegen kam ihm das sehr recht.
Hat dort auch ein bisschen was bewirkt.
Ja.
Hat dem Fußball ein bisschen...
Aber man kommt da auch aus einem anderen Niveau. Ne? Also ich glaube, wenn man die Nationalmannschaft der USA trainiert und hat da engagierte Sportler und hakt da so ein paar kleine Erfolgspunkte ab, sind die in der Sportart auch schnell zufrieden. Also mit denselben Erfolgen hätte er natürlich in der NFL nichts gerissen. Das muss man mal ehrlich sein. Da reden die von einem anderen Niveau. Ne?
Und der Fußball in Amerika war, obwohl er schon zu Beckenbauers Zeiten, als der damals rübergegangen ist mit Pelé und so, da in den Kinderschuhen steckte,
ist ein bisschen hochgepusht,
dann wieder ganz tief abgefallen.
Genau.
Und da, wo Klinsmann jetzt war, war jetzt wieder mal so ein bisschen Aufbruchstimmung. Und Beckham hat jetzt auch einen neuen Club gegründet in Miami.
Einen
eigenen. Also jetzt kommt das alles noch ein bisschen mehr hoch. Und da hat er auch durchaus ein bisschen
seine eigenen. Aber der Boden war ein anderer. Er kommt vor allem aus einem anderen Niveaubereich, wo er wirken musste. Ja. Ich will ihm nicht seine Arbeit schlecht machen, aber es war leichter, da von einem Erfolg zu sprechen, als es hier in dem ausgearbeiteten System Bundesliga ist.
Ja,
nicht zuletzt 76 Tage 2019, 2020, da verkennt man die Zahl, 76 Tage bei Hertha BSC.
Mhm.
Und da sind wir auch beim Thema, Hertha BSC und Klinsmann, da sind wir genau bei dem Thema. Und meine Eingangsfrage ist, die Eingangsfrage ist, was mich wunderte, ist die Existenz eines Tagebuches. Und haben wir vorhin schon versucht, so ein bisschen anzuschneiden und wir fangen es jetzt nochmal an. Mir ist nicht ganz klar, ob es eine übliche Variante ist, dass ein Bundesliga-Trainer eine Art Tagebuch führt, so quasi das Logbuch von Hertha BSC. Fällt mir jetzt ein bisschen schwer, dass beim FC Bayern so ein Logbuch vom FC Bayern da irgendwo rumliegt in der Trainerkabine und so der Trainer da einschreibt, heute habe ich das Lockerungstraining angesetzt.
Wir schreiben
mit mäßigem Erfolg. Genau. So. Also da fällt es mir ein bisschen schwer. Also ich will damit sagen, ich glaube, es ist kein Tagebuch. Ich glaube, es war ein Berichtsheft in Richtung Windhorst, also in Richtung Investment. Das hatte schon eine Zielrichtung. Das ist nicht aus dem Nichts geschrieben.
Ich meine, Fakten, wenn man als Aufsichtsrat oder wenn man so einen Posten innehat und auch von jemandem so wie Windhorst da installiert wird, dann ist es ja nicht nur so, dass er seine Zeit da absitzen soll, sondern der Lars Windhorst hat sich ja auch seine Gedanken gemacht und da hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, Klinsmann hat einen guten Namen, hat eine gute Aura erstmal. Ist ja bei den Deutschen erstmal eigentlich gar nicht so schlecht angekommen.
Der war nicht schlecht besetzt. Ne? Muss man sagen, der Name Klinsmann war nicht schlecht besetzt, guter Fußballer
gewesen. Und deswegen dachte ich mir auch, dass der Windhorst wahrscheinlich auch gesagt hat, okay, Klinsi.
Man hat ja was anderes gedacht. Ich habe ja gedacht, mit dem Namen Klinsmann holt man das Interesse bei Spielern ab, die zurzeit irgendwo in einer Warteposition sind. Und man wollte über den Hebel Klinsmann dafür sorgen, dass Hertha ein Name in Ohr von Spielern ist, wo man bisher nicht reinkam.
Genau. Und
ich will mal eins heute sagen.
Weil so ein Guardiola kann man sich nicht leisten.
Genau. Und ich will mal eins sagen heute. Ich habe, es gibt Life is Reif gibt es bei, man kann mal bei YouTube sehen. Reif ist live, so rum. Reif ist live, Marcel Reif im Interview. Da ging es auch um diese Thematik, kann man sehen. Da hat Marcel Reif gesagt, Originalton, Hertha BSC ist unattraktivste Club, Hauptstadtclub Europas, wenn nicht gar der Welt.
Ja, klar. Wenn man sich andere Ligen anguckt.
Unangenehme Aussage.
Wie viele Hauptstadtclubs in anderen Ligen vertreten sind.
Genau.
Ja,
also genau. Also Tatsache ist eins, er hat da nicht ganz Unrecht mit. Und ich finde, Berlin ist ganz oft im Sportbereich gerne mal so ein Stiefkind. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Das Tagebuch oder Auszüge daraus oder kommentierte Aktionen wurden der Sportbild zugespielt. Unsere Quelle, kann man auch sagen, war in dem Fall Bild Plus, weil wir, weil da diese Sache textlich ein bisschen abgedruckt wurde. Und der Hintergrund dieses ganzen Tagebuchs ist ja, es ist ein, ja, man kann sagen, ein großer Eimer an Vorwürfen, der da bei Hertha ausgekippt wird von Seiten Klinsmann. Mit komischer Formulierung, mit komischen Ansätzen teilweise, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen im Einzelnen dazu. Unser Leitfaden heute wird ein bisschen sein, wir werden uns inhaltlich am Klinsmann-Tagebuch ein bisschen langhangeln, dann werden wir die Folgen für beide Seiten, die es ohne Zweifel hat, mal ein bisschen beleuchten und dann werden wir uns vielleicht noch, ich hoffe, zeitlich nicht zu weit vorzurücken, ein bisschen vielleicht einen Ausblick zu wagen, wie es weitergeht mit beiden Seiten.
Aber schon mal, so wie der erste Punkt, wie du sagtest, von wem ist dieses Tagebuch zugespielt worden?
Genau. Wie ist es in die Veröffentlichung gekommen? Großes Thema. Die Frage ist, dass dieses Tagebuch jemandem schadet oder irgendwie einen Schaden verursacht, hätte jedem klar sein müssen. Der Punkt ist, ich glaube, man hat vielleicht, eventuell hat der Veröffentlicher nicht mit der Tragweite gerechnet, weil es bedeutet ja in dem Fall nicht nur einen Schaden für Klinsmann, das auf alle Fälle. Also ich weiß nicht, ob Klinsmann noch Thema in der Bundesliga werden kann in den nächsten 10 Jahren. Ich habe große Zweifel, ob da nicht viel Vertrauen abgebrochen ist. Habe ich ganz große Zweifel. Aber was ich noch viel schlimmer finde, es hat auch auf den Verein Hertha BSC, obwohl Vereine mal ein komisches Wort ist, weil die ja eine Profiabteilung sind und letztendlich ja irgendwie eine Firma. Aber es hat auf den Verein Hertha BSC einen Nachteil, weil dieses ganze Stimmungsgeflecht, was man jetzt erzeugt hat, natürlich in einer Phase kommt, wo dieser Club ein bisschen aus der Abstiegszone will und die müssen sich halt jetzt jedes Wochenende wieder einem Gegner stellen und möglichst Punkte machen und haben dann inhäusig so eine Diskussionsfläche, die völlig unnötig ist und die am sportlichen Ziel völlig vorbeigeht. Aber ganz kurze Frage, vielleicht mal in kurzen Sätzen, erster Eindruck von diesem Tagebuch, bevor wir ins Inhaltliche gehen von dir. Wie siehst du den, was war dein erster Gedanke, als du da drin rumgelesen hast?
Naja, also erstmal ist mir halt aufgefallen, es steht immer der Name Jürgen Klinsmann oder Klinsmann drin. Es ist nicht aus der Ich-Form geschrieben.
Ja. Aber da hat man schon das Thema, wir vermuten ein bisschen,
wir vermuten
das Sportbild, das ins Lesbare gesetzt hat.
Aber das erwarte ich eigentlich auch von einer Redaktion, die sagt, okay, wir listen jetzt hier dieses Tagebuch auf und haben der Lesbarkeit halber es so geschrieben, dass Jürgen Klinsmann als Name erwähnt wird und nicht aus seiner Ich-Position. Okay, das erwarte ich trotzdem schon mal.
Ja.
Weil ich meine,
oder eine Erklärung
zu sagen. In der Medienlandschaft, in der Zeitungslandschaft sollte man mit Tagebüchern vorsichtig sein. Da sind schon einige Zeitschriften.
Ich habe auch sofort gedacht, ich habe mir diesen Ansatz erspart. Ich wollte eigentlich am Anfang sagen, ja, dieses Tagebuch wurde ursprünglich mal dem Stern angeboten, die haben erst mal
nachgefragt,
ob Kuja noch lebt und als sie wussten, er ist tot, haben sie gesagt, nee, mit Tagebüchern haben wir es nicht.
Ja.
Also da ist meine Gedanke auch sofort.
Aber wie gesagt, es ist immer die Rede von Jürgen Klinsmann und also so wie es geschrieben ist, bin ich schon der Meinung, dass es auch aus Sicht von Jürgen Klinsmann geschrieben ist, eindeutig, weil es schießt auf jeden Fall in alle anderen Richtungen. Es wird leider nie irgendwie mal gesagt, ich, Jürgen Klinsmann, hätte da vielleicht auch ein bisschen was besser reagieren können oder habe da einen Fehler in der Aufstellung gemacht oder so.
Genau der Punkt, also, wo ich sehe, wo ich ein bisschen Probleme...
Keine Kritik, keine Selbstreflexion. Keine
Selbstkritik, genau. Mir fällt mir ein bisschen schwer, weil in einem Tagebuch, was ja, deswegen sage ich ja, ich sehe es weniger als Tagebuch, mehr als Berichtsheft gegenüber einer gewissen Person, weil sonst hätte man, da würde man natürlich mit eigenen Fehlern nicht unbedingt rumschreiben, gerade nicht, wenn man so berichtet.
Ja, das ist wie so ein Wirtschaftsbericht irgendwie.
Ja, und also, auch sehr oft wird auf irgendwelche Mehrwerte, wir können ja mal ein bisschen anfangen zu
ja, ganz kurz. Also so, der Lars Windhorst ist ja jemand, der nicht sagt, okay, ich spendiere euch mal einen Satz Bälle oder einen Satz Trikots, sondern der investiert da richtig viel Geld. Und auch wenn, wie bei einem Mäzen oder so, auch viel Herzblut vielleicht drinsteckt.
Aber trotzdem hat er eine Geschäftssituation.
Hat er eine Geschäftssituation und will halt auch Geschäftsumfeld haben und will das geschäftlich analysieren.
Er möchte auch mal eine Rendite erreichen. Genau, er gibt ja nicht zwei, also wir reden jetzt von damit nicht klar ist, wir reden jetzt von derzeit von Rückstellung in Höhe von 225 Millionen Euro. Wir reden nicht über Kleingeld.
Also jemand, der schon mal in diese Bereiche vorgestoßen ist, dass er sowas auf seinem Konto sehen kann oder mit solchen Zahlen überhaupt hantieren darf, der handelt vom Kopf her immer wirtschaftlich. Ja. Und der will dann auch wissen und sagt dann zu Klinsmann,
Klinsi, wann kommt was zurück?
Ne? Genau. Wie schätzt du die Lage ein?
Genau.
Wie schätzt du die Mannschaft ein? Was für Perspektiven haben wir? Macht es Sinn, dass ich da 100 Millionen, 200 Millionen investiere? Brauchen wir ein neues Stadion? Brauchen wir kein neues Stadion?
Und da sind wir an dem Punkt genau, da wo am Anfang die Vermutung hingeht, genau das. Und so glaube ich, so ist das Konstrukt mit Sherlock Holmes mäßig. Ne? Man muss alle Sachen ausschließen, die unwahrscheinlich klingen, dann kommt man aufs Wahrscheinliche. Und wenn man mal ehrlich ist, das ist kein Tagebuch, das hat er nicht für sich geschrieben und stille Kämmerlein, dann hätte er es verschlossen und es wäre nie rausgekommen. Es war zur Weitergabe bestimmt, es war zur Weitergabe an einen gewissen Personenkreis oder eine Person bestimmt und das hatte einen gewissen Zweck. Und wenn man sich jetzt mal inhaltlich ein bisschen drin vorarbeitet, dann kommt man irgendwie auf so ein Resümee, ich nehme es mal ein bisschen vorweg, aber wir gehen gleich mal inhaltlich ein bisschen rein, dann kommt man darauf, dass es um die Bewertung der Mannschaft und dem Mannschaftsumfeld ging und dass man sich das wirklich abgekloppt wurde, wo ist ein Mehrwert und wo ist überhaupt, also Mehrwert ist sowieso ein Wort, was hier relativ oft fällt.
Gerade und, wo er die Mannschaft, jeden einzelnen Spieler denn beurteilt.
Genau,
ne?
Genau, da kommen wir relativ schnell hin, das passiert relativ schnell. Ich habe jetzt auch nicht alle 72 Seiten mir jetzt hier zum, oder 20 Seiten, was es war, zum Anlass genommen. Ich habe nur so ein bisschen versucht, mal so ein bisschen zusammenzudampfen und fangen wir einfach mal am Anfang an, weil es interessant ist. Am 8.11.19 ist der auf, also wir übernehmen jetzt mal den Eintrag so, wie er hier steht, unwissentlich dessen, ob es jetzt wirklich Tagebuch und so weiter. Aber hier steht 8.11.19, der Club steht unter Schock. Es gibt keine Willkommenskultur. Keine Bekanntgabe des Vereins auf der Webseite oder für die Medien, dass Jürgen Klinsmann Aufsichtsratmitglied bei Hertha BSC wird und auch keine Vollzugsmeldung, dass Lars Windhorst jetzt weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Inhaltlich auseinandergenommen, klingt ein bisschen dievenhaft, dass Jürgen Klinsmann jetzt Aufsichtsratmitglied, das hätte er gerne benannt gehabt. Aber nimmt man es jetzt mal ganz von Sympathie und Antipathie abgetrennt und von Hertha ganz abgetrennt, ich glaube schon, dass so eine Meldung, wer Aufsichtsratmitglied wird und so weiter, auf jeder Webseite einer Mannschaft, einer Profimannschaft Niederschlag gefunden hätte. Das ist keine Riesenmeldung.
Entschuldige mal bitte, wenn ich mich als Hauptstadtclub, wo ich eine Presseabteilung habe, wo man bemüht ist, immer wieder positive Nachrichten rauszuballern, das Image-Kampagnen startet und so. Mhm. Und wenn ich dann sagen kann, ey Leute, wir haben Jürgen Klinsmann, den Bundestrainer, den alle 2006 geliebt haben, dazu bekommen, dass der zu uns kommt.
Ja,
das ist ein Name, nicht irgendein Name, den keiner kennt. Herrn Gegenbauer oder so.
Zu der Zeit war es ja.
Den kennt sonst kaum einer, nur weil er jetzt.
Der ist im Berliner Firmennetzwerk ein Thema, aber er ist halt so nichts. Ja. Und also ich bin genau das ist nämlich der Punkt, wo ich sage, das ist jetzt ein Eintrag, dem kann ich zustimmen. Hätte man, wenn man Spitzenclub sein möchte, muss man auch Spitzenclub-Pressearbeit machen. Und man muss auch mit der Presse arbeiten. Also natürlich dosiert. Die müssen nicht alles wissen. Aber wenn sowas, das ist ja eine offizielle Position, Aufsichtsratsposten, der steht ja in jeder Liste, der ist ja rauszulesen aus jedem Register. Natürlich kann ich damit hingehen. Und wenn ich mal eine schöne Meldung habe, dann muss ich sie auch geben. Auch, dass mein Investor mir 100 Millionen bereitstellt, gebe ich weiter. Warum gebe ich es weiter? Erstmal zeigt das Dankbarkeit. Außerdem ist es so, das ist eine der wenigen, momentan eine der wenigen Rückführungen, die man für ihn machen kann. Mhm. Weil man kann nicht mit dem Meistertitel glänzen, man kommt nicht mal ins europäische Geschäft. Momentan kämpft man um den Abstieg. Und das Einzige, was ein Investor an Rückschlag bekommen kann, ist eine Erwähnung. Und dann muss man mit der, ich meine, 100 Millionen. Wir reden nicht über Kleingeld.
Ja.
Wir reden nicht über das. Und da muss man sagen, trotz der derzeitigen Lage hat Lars Windhorst sich dazu entschlossen, uns eine Rückstellung von 100 Millionen, das sind ja meistens Rückstellungen, also das heißt, das sind ja Investitionsmittel, die man für gewisse Sachen, das sind ja nicht in barer Münze überwiesene Gelder, aber trotz allem, 100 Millionen, wir reden nicht über Kleingeld.
Und man muss meinetwegen, ich weiß, ich kenne jetzt den Lars Windhorst nicht persönlich, ich kenne seine Charaktereigenschaften nicht, vielleicht ist er auch durchaus derjenige, der sagt, ein bisschen bescheiden, ich bin nur, aber vielleicht die Tenorgruppe, die ihm gehört, ne? Dass man da dann halt nicht die Person Lars Windhorst in den Vordergrund stellen will.
Das meinte ich jetzt auch nicht, aber Tatsache ist,
wenn eine Erwähnung.
Wenn eine Firma, wenn ein Punkt kommt und der stellt mir so und so viel Geld bereit, dann ist meine Aufgabe, das ist nun mal eine außenwirksame Reaktion. Das ist nun mal, der stellt mir das, ich bin ein in der Öffentlichkeit stehender Verein, eine Mannschaft, die in der Bundesliga wirken möchte und wenn ich Pressearbeit machen möchte, da muss ich mit so Sachen noch arbeiten können. Und da hat, und das wird noch öfter so kommen, dass da gewisse Sachen, da gibt es anscheinend aus Klinsmanns Sicht zu wenig Trennung, 26.11., das ist jetzt noch ein ganzes Stück weit davor, wo ich mich arbeite, das Trainerteam geht an die Arbeit, zieht nach zwei Nächten im Hotel de Rome ins Titanic Hotel am Gendarmenmarkt ein. Okay, jetzt ist mir, wo Alex Nuri aufgrund persönlicher Beziehungen für den Trainerstab einen Deal mit dem Hoteldirektor macht. Jetzt werden hier sogar Preise genannt, die er ausgearbeitet hat. Finde ich ein bisschen unpassend, aber okay, ist sowohl für das Hotel unpassend, dass man da irgendwelche Deals macht, veröffentlicht, aber okay.
Klingt aber auch eher wie so ein Geschäftsbericht, wie jemand, okay.
Der Kosten trägt, ne? Als wenn man jemand, der die Kosten trägt, klar machen will, war nicht so schlimm. Vom Verein kommt für den gesamten Trainerstab keinerlei Hilfe oder Angebot zwecks Unterstützung bei Wohnungssuche oder Ähnlichem. Habe ich mir notiert, eine Anmerkung, seit wann ist der Arbeitgeber verpflichtet, Erwachsene bei der Wohnungssuche zu unterstützen? Also wir reden hier von einem erwachsenen Menschen mit Einkommen. Also zu mir kommt der Zoll auch nicht und fragt, sag mal, Agostinski, wo wollen Sie denn wohnen? Wir könnten ja ein bisschen mal versuchen, eine Wohnung für Sie zu suchen. Interessiert den gar nicht. Also da geht es ein bisschen über ein Arbeitsvertragsverhältnis hinaus. Da ist
klar, gibt es Arbeitgeber, die, wenn sie händeringend Fachpersonal suchen, auch sagen, okay, wer Bedarf hat, dann kommt auf uns
zu. Also ich hatte vor,
dann unterstützen wir euch dabei oder so.
Ich glaube, im Fußball ist das so relativ häufig, dass wenn man natürlich jemanden aus dem Ausland hierher holt, dass man ihn unterstützt, weil er die Behördengänge nicht kennt. Und möchte ich als gelten lassen, finde ich jetzt bei jemandem, der in Deutschland geboren ist und so, alles ein bisschen schwierig.
Aber du kannst mir nicht sagen, dass ich nicht schon irgendeinen Immobilienmakler
an ihn rangehängt
hat. Nicht nur an ihn, sondern auch an Hertha rangehängt hat und sagt, ey, hör mal zu, wenn ihr neue Spiele habt, ich habe da so ein paar Sachen, die ich euch da was zeigen kann. Ne?
Genau. Also die suchen eine Wohnung, ihr habt Wohnung, passt, ne? Ja. Ganz egal, das ist also eine der Sachen, wo ich sage, so, okay, da teile ich seine Meinung jetzt nicht. Das ist vielleicht, ich weiß auch nicht, ob den in den USA so üblich ist, vielleicht ist das so ein USA-Ding, was er da so ganz toll fand in seinen Jahren. Ist auch egal, wir wollen es mal gar nicht, es ist ja nur eine, damit man einen Tenor kriegt. 28.11., zwei Tage später.
Das Top-Ergebnis bei Google.
Also jetzt ist doch hier, ich glaube wohl, jetzt mischt sich Google ins Geschehen ein. Entschuldigung, kommt nicht auf die Ordnung. zwei Tage später haben wir die Meldung, Präsident Gegenbauer verbietet, dass Lars Windhorst nach dem Spiel in die Kabine kommen kann, um der Mannschaft Hallo zu sagen. Wir können den Wahrheitsgehalt ja nicht checken. Also wir nehmen jetzt ja eine Meldung hoch. Wir können ja nur, wenn es so gewesen ist, so wird jetzt unsere gesamte Beurteilung laufen. Mir ist neu, dass man, also mir wäre es auch verhaltensmäßig oder von der Art und Weise her, von der schwierig, dass man jemanden, der stark in mich investiert, der den Wunsch an mich heranträgt, vielleicht, er würde die Mannschaft ja nochmal sehen.
Ja, natürlich.
Ist ja sein Investitionsobjekt. Ja. Warum sollte dieser Mannschaft nicht mal ein Hallo-Wort sagen? Also, muss ja nicht vor einem Spiel sein. Oder, nee. Also, natürlich, ne?
Wenn
also,
es nach dem Spiel ist, ist doch legitim. Lars
Windhorst nach dem Spiel in die Kabine kommen kann.
Also, Angela Merkel ist auch nach den Spielen dann
in
der Männerkabine gewesen.
Schwierig, aber das ist auch so ein Zeichen, was nachher öfter vorkommt, dass das Präsidium sich anscheinend viel ins operative Geschäft reinhängt.
Also ich hätte es jetzt verstanden, wenn Klinsmann als Trainer gesagt hätte, ich möchte mit denen erstmal selber reden.
Wir machen das mal
ziehen. Ich möchte jetzt nicht, dass er gerade reinkommt. Können wir anders irgendwie machen. Aber dass
der Präsident sich da reinhängt.
Genau.
Also wo da diese Weisungs-
also insofern
Möglichkeit kommt, mir neu.
Ist es für mich eine Sache von Klinsmann als Trainer, der dann sagt, nee, das ist jetzt gerade meine Mannschaft, ich möchte mit denen gerade reden, auch wenn Windhorst der Geldgeber ist und sozusagen übergeordnet sozusagen ist alles, aber
da muss man immer trennen, da bin ich ein großer Freund von, auch aus meinem beruflichen heraus, es gibt immer ein operatives Geschäft und ein administratives Geschäft. Lars Windhorst ist dazu da, Geld heran, also er darf natürlich Rendite erwarten, das heißt, er kann Forderungen an den Verein stellen in Richtung von Rendite, aber da hört es auch schon auf. Und der kann natürlich Aktivitäten fordern, die sein Investment pflegen. Operatives Geschäft ist immer schwierig. Operatives Geschäft obliegt dem Trainer und obliegt auch nicht dem Herrn Gegenbauer und auch nicht Herrn Preetz. Auch wenn er das vielleicht heute nicht mehr versteht, weil er selber mal auf dem Feld stand. Aber was auf dem Feld passiert, ist Sache des Trainers. Und wenn mir das nicht mehr passt, neuer Trainer. Ich glaube, das ist auch der Grund, auch jetzt mutig gegriffen, warum man an eine gewisse Kategorie von Trainern nicht herankommt, weil man sie nicht bezahlen kann. Man hat schon ganz anderen Leuten viel mehr bezahlt. Das ist gar nicht das Bezahlen. Ich glaube, dass diese Struktur, die manchmal auch sehr stark nach außen dringt, dafür sorgt, dass gewisse Trainer sagen, nein, nicht so. Na, aber das jetzt beleuchten wir nicht weiter.
Ja, doch, es steht ja da auch irgendwo drin, kommt er denn noch mit Ralf Rangnick, ne?
Genau, aber da hat ja auch Herr Rangnick gesagt, dass es er ist deshalb nicht hingegangen, weil sein Vertrag bei Leipzig das derzeit nicht zulässt.
Und ja, und eigentlich auch das mit Preetz wollte er nicht.
Ja, aber das hat er nicht so bestätigt. Das hat er im Nachhinein. Aber genau,
da gab es ja nochmal einen Dement.
Aber ich glaube, da ist Rangnick aber auch klug genug, eben sich so eine Sache nicht als Aufnahme, also da hat er sich nicht benutzen lassen. Ja. Ich halte auch einer meiner, könnte ich jetzt meinen lieben Schwiegervater um Bestätigung bitten, einer meiner Wunschtrainer für Hertha schon immer Ralf Rangnick, weil ich hätte bloß Sorge, dass Ralf Rangnicks Fußballverstand den der Spieler weit übersteigt, weil Rangnick ist ein Rasenschachspieler und dazu braucht man Leute, die das System auch kapieren. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Trotzdem.
Und er braucht auch Leute, die ihn unterstützen und nicht von oben ausbremsen.
Genau. Das kommt mal dazu, aber das ist eine andere Geschichte, das ist ja auch nicht die Trainerfrage jetzt, wir sind ja kein Sportpodcast im Eigentlichen. Aber trotz allem interessant. 29.11., einen Tag später nach der Gegenbauer-Verbot zum Tagsagen kommt, vielleicht auch ein bisschen, also in der zeitlichen Nähe finde ich es fast ein bisschen schwierig, vielleicht hat ein bisschen was Beleidigtes, was jetzt kommt, vielleicht hat es einen Zusammenhang, wir wissen nicht, aber der zeitliche Ablauf ist untertitelt mit oder ist Überschrift sportliche Bestandsaufnahme. Überschrift ist Mannschaft in einem katastrophalen körperlichen wie mentalen Zustand. Unterpunkt ist, der Kader ist von der Altersstruktur her völlig falsch zusammengesetzt. So viele ältere und satte Spieler. Kalu zu alt, Duda satt, Lecky satt und immer verletzt. Ibisevic zu alt, Jahrstein fraglich und so weiter.
Also,
mal davon abgesehen, da würde es mich auch ganz stark interessieren, an wen war dieser Bericht wirklich gerichtet.
Ja.
Weil damit einzelnen Namen zu hantieren, ist aber wir gehen davon aus, es war nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ne? Wir
müssen mal nicht davon für die Öffentlichkeit gedacht. Und sowas ist für mich, wie gesagt, wie ein neutraler Wirtschaftsbericht, der halt Fakten nennen will und jetzt nicht persönlich sozusagen, weil so wie er da über manche Spieler schreibt, kann ich mir nicht vorstellen, wenn er ein motivationsgeladener Trainer ist, der so auf Motivation setzt, die Spieler so niederzumachen. Ja, also das würde er den Spielern noch nie persönlich so sagen.
Da kann ich dir meine Vermutung zu sagen, die ich da sofort hatte, als ich es so durchgelesen habe. Meine Vermutung ist eine, ich glaube, dass die ganze Geschichte Klinsmann-Trainer eine ganz heiß gestrickte Nummer war. weil ich glaube, der hatte nie vor, Trainer zu werden, und als das wurde, hatte er auch nicht vor, lange zu bleiben.
Kommt da ja auch so raus, es sollte ja eigentlich erstmal nur bis zur Winterpause gehen.
Bis zur Winterpause, dann hat man sich aber entschlossen, er soll die Saison noch, und dann, dass man in der Ruhe nach einem Trainer suchen kann, so ähnlich kommt das so im Trainer raus. Ja, wollen wir jetzt nicht, also auch da würde ich nicht zu tief gehen wollen. Tatsache ist eins, ich glaube, die ganze Arbeit Klinsmann als Trainer war nicht auf lange Sicht angelegt. Und da ist schwierig. Weiterer Vorwurf, der Kader ist viel zu groß, kein intensives Arbeiten möglich, ungleich zusammengestellt, 4 Top-Innenverteidiger, von denen man nur 2 braucht, aber keinen rechten Außenverteidiger, keinen Spielgestalter und so weiter. Ja, das ist Zusammensetzung, das verstehe ich. Das sieht vielleicht jeder Trainer verschieden, möchte gar nicht sagen, vielleicht hat das einem Trainer mal genauso gefallen, dass er sagt, hätte aber lieber da mehr oder... Aber okay, das ist jetzt aber für mich ein Fakt. Ja. Also er spricht ein strukturelles Problem an. Ja. Und da kommen wir nachher noch zu den Kommentaren von Preetz, das machen wir zum,
aber und sagen wir mal so, als er diese Mannschaft im, wann war das jetzt, November, wann hat er die übernommen? Wann hat er den Trainerposten sozusagen übernommen?
Also erster Eintrag ist vom 8.11., gehen wir mal voraus, November, also, Oktober, November.
Wann hat die Saison 19. angefangen? Im August oder so? Also und von da an war er schon da im Aufsichtsrat und er ist ja angeblich auch schon lange Ehrenmitglied und hat ja, da hieß es ja dann auch am Anfang, ja, also Hertha war ja schon immer so toll und
dann, die Mitgliedsnummer 18 übrigens,
seine und Rückennummer. Als ehemaliger Nationaltrainer und jemand, der sich für die Bundesliga interessiert, hätte er denn den Kader von Hertha eher sowieso schon ein bisschen einschätzen können. Also so ganz überraschend dürfte das jetzt Ende November nicht gewesen sein, dass der Kader so ist, wie er ist.
Ja, deswegen darf man, also da habe ich jetzt, also nochmal, mit dem Faktum, dass er als Trainer, wie gesagt, an wen auch immer gerichtet, Probleme, die aus seiner Sicht vorhanden sind, anspricht, ist sein Job. Dass er also sagt, ich finde den Kader falsch zusammengestellt, Fakt. Aus seiner Sicht. Ne? Darf er ansprechen, ist sein Job. Und dass er sagt, man braucht nur 2 oder das sicher, das sieht sicher jeder anders. Aber der Punkt ist, okay, wir halten mal fest, da gibt es ein Problem, was er anspricht, was faktisch ist. Das ist also nicht Stimmung, nicht emotional, sondern er geht hier wirklich auf Zahlen ein. Ich muss jetzt nochmal vorziehen, weil sonst da alles, was wir jetzt hier so, diese ganzen Vorwürfe, die Klinsmann macht, wird Preetz in einem Interview zurückweisen.
Aufs Schärfste
ne? Das ist die ganze Reaktion, die kommt von einem Präsidenten von Hertha BSC, wo man da sitzt.
Nicht Präsident, sportlicher Leiter.
Ist auch scheißegal. Jemand, der weit oben bei Hertha steht, wäre mir auch scheißegal, gegen Beuth genau so einen Scheiß erzählt. Mhm. Aber der Punkt ist, das Einzige, was da in Reaktion ist, ich weise es aufs Schärfste zurück. Na, ich bin ja froh, wenn der nicht regierender Bürgermeister wird. Mhm. Das sind ja Sprüche von Politikern, die kommen. Ich weise zurück, ich weise aufs Schärfste zurück und aufs Allerschärfste. Und dann, aber da kommen keine...
So baut man Flughäfen.
Ja. So kann man zurückweisen, dass man persönlich beleidigt wird, weil das eine emotionale Sache ist, aber doch keine Fakten. Es geht so weiter. Stimmung in der Kabine ist geprägt von Nello Di Martino, Klammern 68 Jahre alt, seit 48 Jahren im Club, alles sehr eingefahren. Er ist der verlängerte Arm von Michael Preetz.
Ja, Nello habe ich damals auch noch kennengelernt. War aber auch, also ich habe ihn als super Typen kennengelernt.
Was ist der da?
Früher war er Torwarttrainer.
Oh, was er jetzt?
Er ist, soweit ich weiß, hat er sehr viel auch mit der Reiseplanung dann immer zu tun und die Organisation, was alles sozusagen auch vorbereitend, glaube ich, also wenn ich es richtig weiß, so Hotels und sowas, alles sowas auszusuchen.
Und wieder sind wir an dem Punkt, was ich vorhin meinte. Es gibt ein operatives und ein administratives Geschäft.
Gut, aber da, der muss natürlich schon ziemlich dicht auch an der Mannschaft sein und auch am Trainer dran sein, um zu wissen, was wird benötigt und wie, welche Vorstellung hat der Trainer. Und er war schon halt immer, weil er auch Torwarttrainer war.
Ja, aber Stimmung in der Kabine. Also ich weiß nicht, ob da nicht doch zu viele Leute in einem Bereich darum. Wir kommen noch viel mehr dazu. Wir kommen noch viel mehr. Über diese Kabinengeschichte werden wir noch viel mehr reden.
Also Nello habe ich als auch als Italiener, typischen Italiener auch kennengelernt, heißblütig und
laut und lustig.
Ja.
Okay, sagen wir mal, man leistet sich ein so ein Teil, ja, ein so einen Menschen leistet man sich, weil der halt die Stimmung aufbaut. So. Der Martin Semmelrogge da im Team oder so. Weißt du, also das ist manchmal sind so Leute ja witzig, das ist ja halt schön. Ja. Aber so, und jetzt kommt es aber zu relativ starken Angriffen. Selber, wir sind immer noch im selben Beitrag, alles vom 29.11. der Bestandsaufnahme. Mhm. Immer noch im selben Thema. Dann geht's los, medizinische Abteilung ohne jegliche Dynamik, zerstritten, inkompetent, den Anforderungen des modernen Profifußballs nicht gewachsen. Chef ist seit 22 Jahren der Orthopäde Uli Schleicher, keinerlei Innovationen. Man versucht ständig, Spieler krank oder verletzt zu reden, damit die eigene Wichtigkeit unterstrichen wird und mit irgendwelchen Geräten, MRT etc. Geld gemacht werden kann. Jetzt muss man einen kleinen Bogen fahren. Diese Fußballer sind quasi letztendlich privat versichert. Uli Schleicher schreibt also für jede seiner Handschläge, die er da macht, Rechnungen an den Verein und die werden auch beglichen.
Das ist aber in anderen Vereinen auch nicht anders.
So.
Dr. Müller Wohlfahrt.
So, jetzt kommen wir mal dazu. Was wäre aus meiner Sicht die richtige Reaktion gewesen? Ich glaube aber, so weit denkt ein Herr Preetz leider nicht. Also, jetzt mal, was hätte ich getan? Was würde ich tun? Was würde ich tun? Einfache Antwort darauf. Ich hätte mich hingesetzt und hätte in einem Interview nicht gesagt, ich protestiere aufs Schärfste, sondern ich hätte mich hingesetzt und habe gesagt, ich habe mit mehreren Vereinen gesprochen, das hätte ich auch getan. Und wir haben uns mal im Verhältnis zu Budget über Gesundheitsausgaben unterhalten.
Ja,
und wir liegen prozentual in dem Bereich, wo alle anderen auch liegen. Mhm. Also kann ich entweder ich stelle mich hin und sage, ich kann den Vorwurf an Uli Schleicher nicht unterstützen, weil unsere Kosten in einem Rahmen liegen, die überall gleich liegen und nicht höher. Mhm. Oder man sagt, ja, wir haben da etwas festgestellt, wir müssen das mal genauer untersuchen, auch eine gute Antwort. Mhm. Oder zu sagen, wir haben das überprüft, das ist ganz wichtig, man muss hinstellen und sagen, nicht, ich weise zurück, ich protestiere. Mhm. Nein, wir haben überprüft, wir konnten keine Unregelmäßigkeiten feststellen.
Ja.
Also wir sehen den Vorwurf nicht, danke.
Also ich sehe es auch so.
Und ganz elegant ist, wenn man sich hinsetzt und sagt, trotzdem danken wir Herrn Klinsmann für diesen Hinweis, wir haben schon länger nicht mehr in der medizinischen Abteilung nachgesehen, aber so konnten wir mal überprüfen. Und dann ist man windelweich raus, es steht noch gut da, aber man steht nicht wie Hinweise auf Schärfste zurück.
Ja, aber jetzt zum Beispiel hier Müller Wohlfahrt, wurde ja bei Bayern, war das Guardiola, der dann auch andere medizinische Abteilung oder so haben wollte oder so, dann rausgekickt, wo auch alle gesagt haben, wie kann man Dr. Müller Wohlfahrt, das ist der hat einen Heiligenschein in München an der Sebener Straße und der rennt da mit seinen über 70 Jahren noch über den Platz, wenn da einer sich am Boden krümmt. Dann war er weg und als der Trainer wieder weg war, war er wieder da, weil sie halt gemerkt haben, es funktioniert halt so. Und
mir geht's ja um die Tatsache, hier wird etwas vorgeworfen, was man entkräften könnte. Und man entkräftet es nicht.
Was nicht gesagt wird, also was im Umkehrschluss zu dieser These da ist, die da steht, bedeutet ja auch, also dass die Spieler künstlich krank geredet oder krank geschrieben werden, damit man mehr abrechnen
kann. Spieler krank oder verletzt zu reden.
Genau. Sag mal, die Spieler, die sind ja doch noch auch für sich selbst verantwortlich. Und normalerweise sind ja die Fußballer auch eher so, weil sie ihr eigenes Kapital selber sind.
Und nicht nur das.
Wenn sie wollen spielen, sie verlangen, dass sie auf dem Platz stehen.
So ein Gehalt trennt sich ja nicht. Also klar, wir lesen die Sportbild und sehen, Spieler XY kriegt 4 Millionen pro Jahr. Die kriegt er nicht in einer Summe. Die trennt sich ja in Antrittsprämie, Torprämien und. Also er muss ja Sachen erfüllen, um auf dieses Geld zu kommen. Und wenn er sich krank schreiben lässt, ist die Spielantrittsprämie schon mal weg.
Torprämie oder Siegprämien oder weiß ich was alles.
Davon kriegt er 6 Wochen lang, er kriegt Krankengeld und also dem geht es nicht anders wie jemand mit einem, also Tatsache.
Und die haben ja auch selber den Anspruch.
Die wollen ja spielen.
Also einen Druck haben sie ja sowieso immer, dass sie immer nur befristete Arbeitsverträge haben.
Genau.
Das kennt ja jeder Arbeitnehmer. Wenn jemand bei seinem Arbeitgeber nur einen befristeten Arbeitsvertrag hat, dann fühlt man sich unter Druck gesetzt. Und dann sieht man schon zu, dass man möglichst wenig Krankheitstage hat, damit der Vertrag auch wieder verlängert wird möglichst oder damit ich in dem Fall vorspielen kann und zeigen kann, ich kann gut spielen. Wenn Hertha mich jetzt nicht weiter verlängern will, dann dass ich bei anderen Vereinen Argumente habe und nicht, dass da so und so viel Krankheitstage stehen und da steht, fällt ständig aus, ja. Medizinische, das sind doch für die Negativfaktoren. Also heißt es für mich, diese Aussage, das ist völlig absurd, dass die Spieler ja quasi auch mit drin stecken
und nicht spielen wollen
und blau gemacht haben.
Ja. Oder nicht spielen wollen und sich leicht krank reden lassen. Ja, schwierig. Deswegen, wie gesagt, wir können die Wahrheiten nicht immer so abschätzen. Wir können jetzt nur sagen, klingt sinnig oder weniger.
Ja, also die Wahrheiten, die
ich kann mir den Teil des Rechnungsschreibens.
Wir können sagen, dass es uns schon ein bisschen komisch vorkommt.
Ja, obwohl ich den Teil der Kostenerzeugung als Privatpatient verstehen kann. Weil auch ich meinen Ärzten hin und wieder auf die Finger klopfen muss und sage, mein lieber Freund, den Posten versteht nicht. Und manchmal werden so Sachen weggenommen. Also ich will damit sagen, Ärzte sind manchmal schon ein bisschen kreativ in der Rechnungsschreiberei.
Ja.
Und wenn man so eine große Kuh wie Hertha BSC am Euter hat, dann milkt man vielleicht auch mal ein bisschen stärker. Vielleicht im Rahmen ist das möglich. Lass mal nur mal dahingestellt. Ich sag mal, als Privatpatient kennt man das ein bisschen so. Aber wir kommen ja noch auf ganz viele andere Themen.
Aber ich meine, der Schleicher profitiert ja auch davon, wenn er sagen kann, ich bin der Hertha-Trainer.
Ja, zu dem gehen ja ganz viele.
Also mein einer Kollege hat auch gesagt, von dem habe ich mich operieren lassen, ja. Knie und so, bei dem Hertha-Arzt. Ne?
Also es hat mehrere Themen natürlich. Und dann gibt es den nächsten Vorwurf. Es gibt eine Medienabteilung, die nur reagiert, keine Ideen hat und den Trainerstab niemals verteidigt. Es werden keinerlei Lösungen gesucht, keine Innovationen. Wieder ein bisschen so dieses, manchmal ein bisschen viel Mimimi, den Trainerstab niemals verteidigt, das mal so suchen nach Unterstützung, die ganz oft hier durchscheint, dass dieses so, die haben mir keine Wohnung gesucht, die haben mich nicht unterstützt, die haben mich nicht vorgestellt, die haben dies nicht.
Ist er dann noch mal hingegangen, hat gesagt, könnt ihr mir irgendwie eine Wohnung besorgen?
Oder ich frage mich auch, ob man gesagt hat, sag mal Leute, ist er auch mal zur Medienabteilung gesagt hat, wir müssen mal in dem und dem Bereich verstärkt arbeiten, damit das Bild ein anderes ist. Oder zumindest einen Vorschlag gemacht. Möchte ich ihm jetzt auch nicht unterstellen. Ich glaube, dass man versuche hier mal rauszulesen, glaube, dass seine USA-Zeit ihn, was dieses mediale Auftreten und diesen wirtschaftlichen Ansatz sehr stark geprägt hat. Ich glaube, das lebt die USA mehr. Dieses lohnt sich das? Hat das einen Gegenwert für uns? Können wir das medial verarbeiten? Können wir das in die Öffentlichkeit bringen? Ist dann ganz andere Größenordnung als hier. Aber wie gesagt, wir brauchen jetzt noch nicht jeden Punkt so zu Tode. Aber das ist auch ein Vorwurf. Nächster Punkt. Es gibt keinerlei Kommunikation von Jürgen Klinsmann mit dem Club, ob Marketingaktionen, soziale Events oder irgendwelche Ziele von Seiten der Geschäftsleitung oder von Seiten der Geschäftsleitung. Keinerlei Anfragen, keine Wünsche über soziale Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit. Anmerkung von mir, Klinsmann möchte sehr stark in die wirtschaftlichen Bewegungen eingebunden werden. Man hatte ja diesen Verdacht oder es gab ja auch diese Anmerkung, dass man gesagt hat, Klinsmann hat ein horrendes Gehalt gefordert und wollte aber so eine Position haben, dass diese englische Variante, Trainer zu sein, Präsident und Einkäufer und also er wollte so, dass das sich drei Jobs auf ihn vereinigen. So war ja der Vorwurf. Einen
Freifahrtschein sozusagen hat.
Genau, dass er sozusagen damit dass sein starkes Interesse dieser wirtschaftlichen Ausrichtung gilt, ist vielleicht nicht unverständlich, wenn er im Aufsichtsrat seinen Posten behalten hätte.
Genau.
Wäre das ja genau sein Job, vielleicht war das gut.
Aber umgekehrt ist es ja auch so, er beschwert sich drüber, dass zu viele Leute in sein Geschäft reinreden, aber er akzeptiert es nicht, dass er nicht gefragt wird, was in den anderen Bereichen ist. Also entweder will er eine strikte Trennung und man spricht sich ab und zu mal vielleicht ein bisschen ab. Oder man wirft alle immer zusammen und sagt, so, wir sitzen jetzt alle immer hier, so 15 Leuten zusammen, die Marketingabteilung, die PR-Abteilung, die der Fanbeauftragte und wir sprechen jetzt alles zusammen ab und machen dann einen Konsens. Oder wir trennen es halt. Also so ganz einheitlich gibt er sich da auch nicht.
Nee, das finde ich auch. Teilweise sagt er, da sind zu viele Leute dran. Und dann sagt er auch, da ist keiner dran. Das ist schwierig, das sehe ich auch so. Wir kommen
und er wird nicht eingebunden.
Und er wird nicht, genau. Und dann gibt es eine zweite Teilung. Innerhalb desselben, also ja, am 29.11. war Herr Klinsmann sehr aktiv im Schreiben.
Ja.
Wenn das sein Tagebuch ist, dann war er sehr, dann hat er mehrere Seiten gebraucht. Dann gibt es noch das war die sportliche Bestandsaufnahme, jetzt gibt es die organisatorische Bestandsaufnahme. Ich lese mal mehrere vor, weil wir brauchen jetzt nicht jeden Punkt. Also, es gibt kein Trainerbüro, in dem sich der Cheftrainer alleine mit den Spielern oder anderen unterhalten kann. Die Geschäftsleitung plus Medienteam reist komplett zu Auswärtsspielen mit, sitzt bei allen Gelegenheiten bei den Spielern rund um die Uhr Nähe zur Mannschaft. Was bearbeitet oder gearbeitet werden soll, bleibt liegen. Interessanter Punkt. Ich sag mal eins. Die Geschäftsleitung plus Medienteam, also anscheinend meint er mehrere, reist komplett zu den Auswärtsspielen mit. Medienteam fände ich schon schwierig, wenn mehrere mitreisen. Also ich hätte eher so im Blick so ein Korrespondententeam. Ich würde einen mitschicken, der...
Ja klar, der Pressesprecher...
Der einen medialen Auftritt erzeugt.
Genau.
Der sagt, ich schreibe einen Bericht zusammen, damit wir am Montag was auf die Webseite stellen, damit wir was für Instagram haben.
Naja,
damit
gut, aber das ist dann vielleicht noch ein Unterschied. Erstmal der Pressesprecher, der auch die Interviews gibt und dann vielleicht nochmal so ein kleines Medienteam, die ganzen Social-Media-Sachen dann halt bedient und...
Aber das macht man auch nicht ad hoc, weißt du? Das sind so Sachen, da braucht man auch Bildmaterial. Also ich glaube, da
ist gut, vielleicht... Aber das ist ja heutzutage nicht mehr wie so auf so einem kleinen Verein, wo dann lauter Ehrenamtliche sind und wo man guckt, wie kriegen wir das irgendwie hin, sondern das sind ja, die Vereine sind ja kein Sportverein mehr, sondern, also die Fußballteams da, das sind ja Geschäftszweige.
Da muss man eben, genau, wir reden nicht von einem, auch wenn man immer wieder sagt, die Vereine, das sind ja keine Vereine, das sind ja Firmen. Das sind ja große Firmen, die mit einer Menge Geld vor sich herschieben und die eine ganze Menge auch an Rendite bringen müssen, damit dieser Spielbetrieb...
Mehrere hundert Mitarbeiter.
Ja, also...
Und es fokussiert sich natürlich alles nur auf die 11 Spieler, die so auf dem Platz stehen.
Genau.
Also letztendlich, ne?
Und da geht es dann weiter. Die gesamte Geschäftsleitung und das gesamte Medienteam nimmt auch auf der direkten Fahrt zu den Spielen ins Stadion Platz im Mannschaftsbus, kein Bundesliga-Niveau. Also da habe ich jetzt ein bisschen Zustimmungsgefühl, weil ich glaube, wenn der FC Bayern zum Stadion fährt, sitzt da nicht Herr Hoeneß und Herr Rummenigge und die sitzen da nicht alle mit im Bus.
Weiß ich nicht, aber hätte Herr Preetz zum Beispiel genauso widerlegen können und sagen können,
das stimmt doch nicht.
Bei Bayern ist das auch, dass da
genau.
Aus der Geschäftsstelle, dass da so, wie so ein Bonussystem, dass da auch ein Wir-Gefühl ist. Wir arbeiten alle dran, dass wir Erfolg haben.
Und aber wir kommen doch jetzt schon mehrfach
auf 4 Mitarbeiter mitfahren, die auch sonst im täglichen Geschäft immer wieder mit der Mannschaft zu tun haben. Wenn die vom Trainingsplatz runtergehen
aber wir kommen doch jetzt schon diverse Male. Warten
muss oder so.
Wir sind jetzt schon mehrfach auf diesen Punkt gekommen. Er hätte es doch entkräften können.
Ja.
Und er hat nichts drauf, außer ich weise es zurück.
Mhm.
Das ist wirklich seine gesamte Auseinandersetzung.
Aber entschieden weist er es.
Ja, also. Entschieden und auf Schärfst und da. Schön. Aber wir sind, weißt du, was ich meine? Wir sind einer, wir stellen ja jetzt schon, und ich bin nur auf der ersten Seite, ich habe noch einen, um Gottes Willen, ich glaube, wir kommen ja nicht so weit. wir kommen jetzt schon in diesem kurzen Bereich. Wir sind noch im November.
Mhm.
Im ersten Monat von Klinsmanns Dasein. Wir haben noch gar nicht. Also wir sind doch ja nicht weit im Prinzip, ja. Und trotzdem sagen wir schon, das hätte der entkräften können, wenn er es dann gewollt hätte. Und jetzt frage ich mich natürlich, wurde Preetz von irgendwem zurückgehalten, es eben so kleinteilig nicht zu dementieren? Hat da irgendjemand mit seinem überheblichen Dasein da gestanden und gesagt, darauf gehen wir gar nicht ein?
Mhm.
Was ich glaube sogar, wir machen ein kurzes Statement und dann reicht das. Nein, es reicht eben nicht. Und hier wird sogar noch darauf eingegangen, dass das Preetz und Keuter haben in der Umkleidekabine Spinde, in der Trainerkabine für ihre eigenen sportlichen Aktivitäten. Somit sind sie auch immer zu nah. Der Trainer hat keinen unbeobachteten Raum und. Also Klinsmann hätte gerne, so sehe ich es jedenfalls, oder seiner Vorstellung von Trainer-Mannschafts-Gefüge, ist anscheinend eine relativ intime Variante. Zu sagen, okay, Trainerstab und Mannschaft arbeiten miteinander.
Ja.
Und
ja.
Der Außeneinfluss möglichst gering.
Ja, so. Also ich wage erstmal daran zu bezweifeln, dass der Trainer nicht ein eigenes Büro hat. Also selbst Hertha hat ja schon vor 20 Jahren damit angefangen, eine Akademie aufzubauen für die Jugendtalente, dass er da eigenen Kabinen tragt.
Gibt kein Trainerbüro.
Ja, da haben sich ja auch schon Gedanken gemacht. Klar müssen sie sich natürlich an die örtlichen Gegebenheiten halten. Sie haben das Haus nicht selber gebaut, sondern sind da quasi auch nur Mieter drin. Aber letztendlich, diese Sachen wird es doch geben. Und ich finde es ein bisschen komisch, wenn er jetzt da kritisiert.
Aber und doch wieder. Warum hat denn Herr Preetz nicht da gestanden und sagen, also Trainerbüro hat er?
Ja, was ich ein bisschen komisch auch finde, ich verstehe, und was du auch mal meinst, diese Trennung zwischen beiden Bereichen, dass er sich dann aber hinstellt und sagt, mein Trainerbüro, und dann könnte ja Michael Preetz schon sozusagen bei mir ins Büro reintreten oder in den Raum, wo ich da bin, und dann würde er die Mannschaftsaufstellung schon sehen. Also insofern, das finde ich ein bisschen traurig, dass dann so wenig Vertrauensverhältnis in einem Team ist, was am selben Strang ziehen will und dasselbe Ziel vor Augen hat, dass ich sage, okay, jemand, der entweder über mir steht in der Hierarchie oder auf Augenhöhe mit in einem anderen Bereich, dass der nicht auch sehen kann, was da so an der Tafel schon dran steht, dass er sich nicht da einzumischen hat, dass er sagt so, nee, ich schieb den Spieler jetzt mal weiter nach vorne ins Mittelfeld, das Vertrauensverhältnis, dass ich sage, okay, guck mal, wenn dein Chef in dein Büro reinkommt, da sagst du ja auch nicht, sie bleiben bitte draußen, wenn ich hier meine Akten bearbeite, das ist meine Sache, sie machen mal schön ihre Sache da. Ne? Also ist ein bisschen...
Ich würde mal, wir kommen jetzt mit meinen Notizen in den Anfang des Jahres 20. Eine Sache erwähnen wir ganz kurz, es gibt diese Personalie Santiago Ascacibar.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Ja. Geschichte ist, Jürgen Klinsmann hat ihn überredet, zu Hertha zu kommen. Und dieser Mensch taucht am 1.1. auf dem Trainingsgelände auf. Und dann steht hier in seinem Büro, macht Preetz, nimmt ihn in Empfang, macht in seinem Büro und unterwegs Fotos für die Hertha-Medien. Und für seinen eigenen Instagram-Account. Stimmt übrigens, wenn man bei Preetz auf den Instagram-Account sieht, man Fotos von ihm vom 1.1. Bei diesen Gelegenheiten werden den neuen Spielern vor allem die Spielregeln und die Machtverhältnisse im Club erklärt. Das klingt sehr negativ. Ja. Keine Info an den Trainer, dass Santiago im Trainingsgelände ist. An dem Punkt, neuer Spieler, würde ich dem Trainer schon Bescheid sagen wollen.
Ja,
ist oder, ja sein
oder, Spieler. Oder Herr Preetz könnte es ja zum Nachhinein erklären, sagen, wie die Sache abgelaufen ist. Ja,
der war nicht da, oder?
Der war nicht da und...
Und wieder?
Sein Handy war ausgeschaltet gerade oder er stand schon auf dem Trainingsplatz und so. Und wir haben ihn bei uns in Empfang genommen, in die Geschäftsstelle und dann sind wir danach weitergegangen oder so. Keine Ahnung, hätte man irgendwie erklären können vielleicht.
Jetzt gibt es hier so eine ganz große Sammelsachen zusammengesammelt aus dem restlichen Zeitraum. Ich würde mal sagen, ich lese so ein Stück vor von der Notiz und du sagst einfach mal, stimmt oder stimmt nicht. Ein bisschen unserer Zeit geschuldet. Wir werden einfach mal, weil wie gesagt, wir können es leider nicht an der Gänze, machen wir daraus Mehrteiler. Punkt 1. Der Club wäre ohne den Trainerwechsel Ende November direkt in die zweite Liga abgestiegen, weil er auf diese Situation gar nicht vorbereitet ist. Der Club in seiner Struktur ist immer noch ein riesiger Tanker, der jeden Tag die gleiche Route fährt, unabhängig von Wind und Wetter, während die Konkurrenz aus lauter Schnellbooten besteht. Sehr, sehr prosaartig. Ich bin ja das ist ja viel.
Hätte, wenn und aber, hätte Fahrradkette. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn Jovic oder Dardai gewesen wären.
Kurz gesagt, stimmt nicht, weil wir nicht in die Zukunft sehen können.
Nee.
Da wird versucht, in die Zukunft
zu gehen. Und man kann es jetzt auch nicht wieder zurückdrehen.
Aber gehen wir mal auf den Einzelpunkt zurück. In seiner Struktur riesiger Tanker, der jeden Tag die gleiche Route fährt.
Man versucht ja aber auch häufig irgendwie eine Kontinuität reinzukriegen. Mhm. Das ist ja auch ein Stabilitätsfaktor, ist ja auch was. Wenn du ständig den Kurs wechselst, ist ja auch immer mit Trainern. Jetzt haben sie einen dritten Trainer. Der ist Trainer auch nicht so Kontinuität. Der Trainer hat das System und der das System. Und natürlich sagt der vierte Trainer jetzt dann irgendwann, ja, das Spielermaterial habe ich mir ja nicht ausgesucht.
Na, so ist es, ja. Ja. Zweitens, Klinsmann-Aussage meines nach erkennbar, weil wirtschaftlich. Ein Abstieg hätte einen Verlust von weit über 50 Millionen Euro als Konsequenz gehabt und einen Wiederaufstieg unter den Gegebenheiten extrem schwierig. Nehme ich vorweg, stimmt.
Ja.
Stimmt, einfach. Also ein Abstieg kostet immer Geld, Wiederaufstieg ist immer schwierig. Das ist jetzt keine große Hellseherei.
Sieht man bei vielen anderen Vereinen und die es dann nochmal mit der zweiten Liga nochmal mit richtig viel Geld investiert haben. Manchmal hat es geklappt wieder direkt.
Ja.
Und bei manchen, wo es dann schiefgegangen ist, naja, dann kann es richtig schief gehen und dann steckst du so in den Schulden drin, dann kriegst du vielleicht nicht mal die Lizenz für die zweite Liga mehr.
Ja. Dritt und viertens gehört ein bisschen zusammen. Deshalb würde ich es zusammenfassen wollen und beide vorlesen und auch für beide so ein stimmt oder stimmt nicht erwarten. Jahrelang katastrophale Versäumnisse von Michael Preetz in allen Bereichen, die mit Leistungssport zusammenhängen. In Klammern Trainingsmöglichkeiten, Strukturen, Verträge, Logistik, Personal. Viertens, katastrophale aktuelle Kaderplanung von Michael Preetz.
Tja, gut. Jahrelang.
Da stecken ja mehrere, ganz viele Vorwürfe drin.
Klar,
nämlich, dass Preetz den Kader plant.
Ja, das hätten ja andere Trainer vorhin ja auch schon mal bemängeln können.
Ja, das ist nicht so selten, dass sie das sagen. Das ist jetzt nicht aus. Aber nehmen wir mal.
Ja. Aber natürlich, da sehe ich ja auch noch, dass dann ein Trainer kann Wünsche äußern. Und das ist dann halt auch wieder die Trennung. Der Trainer kann Wünsche äußern und sagen, hör mal zu, ich sehe nicht, dass unsere Torhüter Bundesliga-tauglich sind. Ich bin der Meinung, wir brauchen einen neuen Bundesliga-tauglichen Torhüter. Hm. Aufgabe des Managers. Okay.
Geld besorgen, oder?
Ich guck mal, was unserem Budget, was wir hinkriegen, was finanziell machbar ist.
Und dann auch wäre wieder der Rückschluss, der Manager sollte nicht einen Spieler aussuchen, sondern er sollte sich hinstellen und sagen, hör mal zu, lieber Trainer, auf dem Markt befindet sich der. Wir haben mit denen die angesprochen.
Ja.
Wechsel möglich. Wenn jetzt einer von den drei oder wenn die drei sich so bereit, wer wäre denn?
Hm.
Wo läuft es denn hin? Das wäre die richtige Abfolge. Ja. Dann geht es weiter. Fünftens, kein Prämien- und Motivationssystem für Trainer und Betreuer.
Das ist auch seine eigene Sache, das selbst auszuhandeln.
Kein Anspruchsdenken an alle Mitarbeiter. Würde ich kurz nochmal zurückstellen wollen. Also auch so klingt für mich sehr amerikanisch, so dieses Prämien- und Motivationssystem.
Ja, aber
ist so diese.
Und das wundert mich halt insofern, weil gerade ein Prämiensystem ist ja im Fußball bei allen
möglichen
Verträgen
üblich. Jedem, ja.
Torprämie, Auflaufprämie, Minuten, Einsätze, bla bla bla.
Genau, genau. Wundert mich auch. Also wäre machbar, ist ein bisschen also leerer Vorwurf.
Da klingt das so, als wenn er ganz neu in dem Metier wäre und ich wusste, dass er sich das selber hätte aushandeln können.
Und da sechstens kommt ein Punkt. Den ich selber, ich hätte beinahe gesagt fühle, aber schon oft gedacht habe. Und der Punkt heißt, der Club hat keine Leistungskultur, nur Besitzstandsdenken. So, ich gehe mir jetzt mal auf den Nachsatz nicht so ein, weil das ist jetzt so.
Ja,
so.
Also Leistungskultur haben sie schon, weil sie wollen ja schon eigentlich irgendwo hin.
Ja.
Also die wissen schon, dass man nichts geschenkt kriegt und auch irgendwo hin muss.
Das Besitzstandsdenken, das ist genau, was der meint. Dass man nichts geschenkt kriegt, das ist eine Hausfrauenweisheit, darüber wollte ich reden.
Aber ob sie es richtig angestellt haben, ist eine andere Sache.
Da kommen wir an den Punkt nämlich. Und der Punkt ist, zu sagen, als Spitzenmannschaft muss ich leider etwas haben, was Helmut Schmidt immer verurteilt hat, nämlich die Vision. Also ich muss irgendwo sehen und sagen, ich sehe mich. Und das muss der Spieler auch kapieren, weil nur so kann ich über ihn argumentieren. Wenn ich sage als Hertha BSC, meine Vision ist Hauptstadtclub, tragfähig im oberen Drittel der Liga, darüber mitbestimmt, ob jemand nach Europa geht oder nicht und. So, dass das nicht immer klappt. Wir brauchen uns nicht darüber, ich glaube, es gibt einige Vereine, die mittlerweile in der Bundesliga unten stehen, die haben sich das auch nicht so aus, so Wolfsburg, tralala. Das haben die sich auch nicht so vorgestellt. Der Punkt ist, aber diese Vision muss man vor sich hertragen und man muss den Spielern am Ende sagen können, so reicht es nicht für hier.
Gut. Aber erstens, Christoph Daum hat damals auch mal gesagt, wenn du Vision hast, dann musst du zum Arzt gehen.
Ja. Du brauchst die aber im Sport.
Dann nochmal mit Visionen. Das ist ja das, was mir eigentlich am Anfang gefallen hat. Als ich gehört habe, Mensch, Klinsmann da im Verein. Oder Klinsmann macht jetzt einen Trainer oder so. Mhm. Wo ich dachte, das hat man ja auch bei der WM gemerkt. Visionen hatte er schon immer. Auch, dass er jemand ist, der motiviert. Und also dieses amerikanische Think Big.
Ja.
Und nicht so.
Wir sehen gerade, Punkt 10, es gibt keine Vision.
Nee, ja. Nicht so, wir versuchen mal so ein bisschen, aber es darf nichts kosten. Und es darf, so. Wir dürfen auch nicht zu viel verändern. Aber wir wollen ganz oben rauskommen, aber.
Mit wenig Aufwand.
Mit wenig Aufwand.
So, ja, und ne? Der Punkt ist, und genau da ist der Fehler. Der Punkt ist nämlich, dass wenn du nicht mit einer Vision arbeitest, eine Vision ist erstmal kostenfrei. Verstehst du? Die Vorstellung zu haben, ist erstmal ganz gut. Aber der Punkt ist, zu sagen, hört mal zu, ihr seid momentan die, mit denen wir daran arbeiten, liebe Spieler. Du kannst dich aber nicht, wenn du diese Vision nicht vor dir herträgst, vor einen Spieler stellen, XY, und sagen, hör mal zu, das, was du zurzeit machst, du lieferst nicht ab in dem Rahmen, wo wir sein wollen. Dann lacht er dich aus.
Ja,
weil der sagt, holt euch doch
einen anderen. Nicht Vision, sondern Bahnvorstellung.
Nee, vor allem, der lacht doch das Präsidium aus, der sagt, holt euch doch einen anderen, zu euch will doch keiner.
Ja.
Und das ist mal die bittere Wahrheit, dass es nicht unbedingt eine große Liste an Spielern gibt, die top sind, die unbedingt Hertha BSC als Verein auf ihrer Liste haben. Da würden die ihren Berater fragen, ist noch was anderes in Auswahl?
Ja.
Weißt du? Das muss man auch mal sehen. Wo steht dieser Verein in der Außenwirkung?
Anspruch und Wirklichkeit, ne?
Genau. Da steht da nämlich eben nicht, die haben keine freie Auswahl auf dem Transfermarkt, sondern sie können, und letztendlich, wie gesagt, überredet, dass der hergekommen ist. So, da brauchte man einen Hebel, damit der hergekommen ist. Das muss man sich schon mal klar machen, dass es nicht ausreicht zu sagen, wir können dein Gehalt bezahlen, das reicht gar nicht.
Nö.
Der sagt, aber mit euch spiele ich nicht da, wo ich spielen möchte. Ja,
warum soll ich zu euch kommen?
Ja. Ich spiele nicht international, interessiert mich halt nicht. So, und
das, auch dieser Anspruch und Wirklichkeit von Hertha, sie reden davon, was sie für Ansprüche haben an den Trainingsplatz, an einem Stadion, an einem Stadionneubau auf einem Gelände, was ihnen nicht gehört.
Ja.
Und
das leeres Gelaber.
Ja.
Dann soll doch Hertha zu einer, ich meine, wollen wir ehrlich sein, dieser Club ist schon mal lustig pleite gegangen, dann sollen sie doch den Schritt machen und sagen, okay, und nicht sagen, wir suchen ein Gelände. Das ist lalala, das ist blabla. Da sucht man schon wieder Hilfe und das ist so. Sollen sie doch hingehen und sagen, so, wir haben jetzt ein Gelände.
Ja.
Liebe Stadt Berlin, wir brauchen euer Stadion nicht mehr. Wir haben jetzt XY zur Verfügung. Und wenn wir morgen die 400 Millionen Zusage haben für ein Normstadion, klotzen wir das Ding dahin und fertig.
Ja. So, weil, Ende. Was ist denn in Leipzig, in Hoffenheim und sonst wo passiert? Ne? Also was wurde da gemacht? Da ist aber auch nicht, dass sie beim örtlichen Sportamt nachfragen, wann sie da Nutzungszeiten bekommen und wann sie da, was sie da machen dürfen und Trainingszeiten beantragen, sondern die haben sich auch wieder durch große Geldgeber, schönen Gruß an Hoffenheim da, was jetzt am Wochenende auch nicht so schön war, Geldgeber, die gut investiert haben, die ein anständiges Konzept vorgelegt haben und dann halt eine ordentliche Planung machen, Trainingszentren, was brauche ich dazu, welche und ein Stadion meinetwegen sich selbst hinzubauen.
Und der Nächste,
aber aus eigenen Mitteln.
Genau. Dann. Und der Nächste, der mit so einer Vision aus der Erde schießen wird, wird Leipzig sein.
Ja.
Die werden genauso groß sich aufbauen, weil die das Geld haben und vernünftig einsetzen. Also
ja, und nicht irgendwie kommen, dass ich jetzt hier Forderungen stelle auf einem Gelände, was mir überhaupt nicht gehört.
Keine
und ich
Ansprüche sag, drauf
habe. Und ich veröffentliche gleich da so ein Stadionneubau, wo, als ich das gesehen habe, habe ich meine Frau gesagt, ey, da in der Ecke, da sind aber noch Wohnungen.
Ja.
Hat mit denen schon jemand vorher mal gesprochen?
Ja, ja.
Und dass es an solchen Sachen dann scheitern kann. Also die sollen das anständig planen und dann sollen sie sich meinetwegen hier ein Grundstück irgendwo nehmen, suchen. Ja. Sollen sie doch fragen, ob sie am Flughafen Tempelhof, zentral gelegen, Bahnanbindung und dann aber halt auch die ganze Infrastruktur halt auch selbst planen. Aber nicht nur Forderungen stellen.
Ja, am Ende.
Sie sonnen sich auch. Sie haben lange Jahre sich auch daran mit gerühmt, dass sie im Olympiastadion wohnen.
Ja.
Dass das deren Heimat ist, dass es deren Zuhause ist. Dass der große Prunkbau, wo das DFB-Pokalfinale ist und.
Ja, wo sie ja im Prinzip Mieter sind. Ne? Also
ja.
Da haben sie ja keinen rechtlichen Anspruch drauf. Also der Punkt ist, aber man merkt, was ich schön finde an dem Thema, wir sind schön emotional, mich freut das, das ist schön.
Casala,
genau. wir haben aber den Punkt, also wir als Laien, ohne aus dem Thema zu sein, erkennen natürlich beides. Wir erkennen Widersprüche in dem Aufgearbeiteten, aber wir erkennen auch ganz große Mängel und wir bleiben dabei, Reaktionslosigkeit bei Preetz. Hm. Da sind schon so Stockfehler, so das sind so unprofessionelle Handhabungen. Das ist so, da merkt man, ich glaube nicht, ich könnte in einem Quartett von 17 Bundesligamannschaften könnten wir jetzt den Fächer aufmachen von Karten, du ziehst eine und egal welchen Verein du da rausziehst, könnte ich dir denjenigen sagen, der auf die Nummer richtig abgegangen wäre.
Mhm.
Und der richtig einen Fass aufgemacht hätte und sagt, das ist doch Quatsch, was da steht.
Ja.
Das ist doch Schwachsinn. Da hätte sich jemand mit den Punkten befasst. Und die Tatsache, dass Preetz sich mit den einzelnen Punkten nicht mal auszugsweise befasst und sagt, da steht doch Schwachsinn drin. Das stimmt doch ja nicht. Der hätte auf die Gesundheitskosten, der hätte Trainerbüro und. Wenn das alles nicht stimmen würde, hätte er doch einzeln auseinandernehmen können und sagen, so, jetzt kümmern wir uns mal rum. Ihr wolltet hören? Mach ich mit euch. Ich nehme jetzt eine halbe Stunde und wir nehmen uns mal ein paar Punkte und ich sage euch mal, was ich dazu denke.
Oder ist doch so viel wahr dran, dass man dann lieber sagt, okay, jetzt halte ich die Klappe und wir wollen nicht noch Öl ins Feuer gießen.
Und wir protestieren dann aufs Schärfste.
Genau.
Und dann wäre es traurig. Dann stimmt daran mehr, als wir glauben wollen. Und dann wäre es doppelt so traurig und dann hätten wir einen Beweis, warum Hertha kein Spitzenklub ist. Weil dann stimmt nämlich vieles. Wir müssen ein bisschen voranschreiten. Folgen für beide Seiten. Also die eine Seite ist Hertha BSC, die andere ist Jürgen Klinsmann. Ja, Folgen für beide Seiten. Also ich weiß nicht, ob Jürgen Klinsmann sich auf einen Job in der Bundesliga noch vorbereiten muss. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass er einen Trainer sitzt in der Bundesliga und im näheren Umfeld. Also ich glaube auch Österreich und die Schweiz. Im Ausland wird vielleicht weniger Bild gelesen. Aber ich glaube, auch da sind Leute, die sich mit der Medienlandschaft befassen. Und ich halte gewisse Auszüge und Daten, die hier gemacht werden, für einen gewissen Vertrauensbruch. Obwohl ich nicht glaube, dass Klinsmann das geleakt hat, also das weitergegeben hat. Das kann unmöglich sein Interesse gewesen sein, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der so abgetaucht ist, warum der so eilig verschwunden ist. Also für Klinsmann ist die Folge sehr groß. Ich glaube, der wird Jobs jetzt außerhalb dieses...
Er hat auch, so wie ich gehört hatte, hätte er jetzt bei RTL die nächsten zwei Länderspiele als
Experte
fungieren sollen.
Das ist auch gecancelt.
Bei Sky war, glaube ich, irgendwas.
Ja, da ist auch was gecancelt worden.
Also das ist aus seiner Sicht, meiner Meinung nach auch richtig, sich jetzt sozusagen selber aus der Schusslinie zu nehmen. Er hat jetzt da
schon Einbußen. Das ist empfindlich, ne? Der wird jetzt nicht um Euro bangen. Also es geht nicht darum, der wird schon morgen noch seinen Kühlschrank vollkriegen und es geht nicht um, aber so sein Karriereprinzip und er will ja irgendwo hin anscheinend, das dürfte stark gestört sein. Viel, viel wichtiger ist mir, wie sind die Folgen bei Hertha?
Eine Sache hat das jetzt noch nicht, das ist auch in dem Dings nur, im Tagebuch nur ganz, ganz klein so drin, sein Sohn war ja auch dritter Torhüter bei Hertha.
Und den wollte er wieder zurückholen.
Und der wurde ausgeliehen oder verkauft, weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Ich glaube ausgeliehen nur. Und er wollte ihn zurückholen. Und Gegenbauer hat gesagt, nee, also er möchte das nicht, weil er möchte nicht dieses Vater-Sohn-Verhältnis. Was er ja schon mit Čović und Dardai hat, glaube ich, mindestens drei Söhne, die in den einzelnen Jugendligen auch spielen. Will ich auch nicht absprechen.
Kenne ich nicht, dass ich jetzt sagen könnte.
Kann ich nicht sagen, ob die da nur, weil sie den Namen Dardai haben, da spielen. Also ganz ohne werden die auch nicht sein. Haben ja gute Voraussetzungen, vielleicht auch gute Gene, allerbeste Voraussetzungen durch den Vater, finanzieller Hintergrund. Also dann kann man da schon natürlich auch vielleicht den Nachwuchs dann auch ranziehen. Ich hätte auch gar nichts dagegen. Köpke ist auch noch, der Sohn spielt auch von Köpke da. Ich hätte da auch gar nichts dagegen, wenn Vater und Sohn Wenn ich dadurch einen guten Spieler noch mit rankriege,
na klar,
wunderbar. Aber es klingt für mich halt jetzt letztendlich so ein bisschen, weil der Gegenbauer gesagt hat, nee, er möchte das nicht, dass der Klinsmann als Torhüter zurückkommt, als wenn Papa Klinsmann jetzt sagt, so, nee, jetzt bin ich aber auch ein bisschen beleidigt.
Ja, es kommt mir viel, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, mir ist in dieser Aufstellung viel dievenhaftes Mimimi so drin. So dieses, ja, oh nee, das gefällt mir aber nicht und das ist blöd und das ist blöd.
Hätte also, ich eigentlich nicht gedacht vorher.
Nee, naja, doch, eine kleine Mimose ist der Klinsmann schon gewesen. Ich meine, wir sehen alle noch, wie er die Cola-Dose kaputt tritt. Und,
nee, Cola-Dose war es nicht.
Da war nicht so eine Überdimension,
ja,
nee, ein Gatorade-Ding oder so, wa?
Irgend
so ein Getränke.
Irgend so ein Aufsteller
da. Ja, ja, den er da kaputt getreten hat, voller Wut und ein bisschen um sich herum mit seinem Schwäbisch. Ist ja auch egal, aber Tatsache ist eins, also den Teil kann ich glatt noch, wenn das eine Aussage gewesen sein soll, dass man dieses familiäre Verbindungsgeflecht nicht haben wollte, kann ich glatt noch verstehen. Da bin ich glatt noch dabei.
Gut, aber so exzessiv, wie sie es ja schon betrieben haben, mit den ganzen ehemaligen
Fußballprofis und so. Das ist auch wieder unverständlich.
So, ja, ja. Dann,
ja, man hat schon Angst, wen er jetzt als nächstes aussagt. Ich glaube, jetzt suchen schon Leute ganz verzweifelt in der Mannschaft um Michael Preetz herum. Wer könnte denn jetzt noch Trainer machen, der damals mit ihm zusammengespielt hat? Ja. Es ist ja schon, also da hat man ja schon Angst. Aber letztendlich der Schaden für Hertha intern ist groß. Ich glaube, dass die Unruhe groß ist, die dieses Ding hervorruft. Ich glaube, dass die Stimmung schlecht ist. Und nicht letztendlich, man befindet sich im Bereich des Abstiegs. Wir sind sechs Punkte vom Abstiegsbereich weg. Das ist nicht weit, das geht relativ schnell, da rein zu geraten.
Ja. Zumal die letzten Spiele jetzt ja nicht gegen Bayern, Dortmund und sonst wie waren.
Das war Köln, der Nachbar.
Düsseldorf.
Köln war.
Na, Düsseldorf, Paderborn.
Düsseldorf war ja, kann man ja glatt mit 3-3 noch als gute Vorstellung, außer am 3-0 Rückstand noch ein 3-3 machen,
ja,
kann man ja glatt noch als gute Vorstellung verkaufen.
Aber von einer Mannschaft, die weit unten steht und man sich selber ja eigentlich schon fast in den Europa League Regionen sieht.
Ja, also mir fehlt ein bisschen, und das sage ich schon jahrelang, mir fehlt in der Struktur von Hertha ein bisschen das Siegergehen. Dass so dieses, wir wollen da und dahin und daran ackern wir. Und mir fehlt es manchmal ein bisschen am Ackern.
Ja.
Also wir sind nicht der, also ich sag mal so, die Clubs wie Schalke 04 oder so Dortmund, die so ein bisschen Kohle an den Stollen haben, ja, die haben so ein Ackergehen.
Ja.
Die sind dafür, für diesen Club ackern die, weil die Leuten, und das ist doch, ich meine, so das ist von der Führung dieses Gehen, diese Vision, zu sagen, ja, hört mal zu, Leute, da sind Leute, die ackern den ganzen Tag und die kommen am Wochenende in euer Scheißstadion, ja, und zahlen eine Menge Geld für die Karte. Und setzen sich dahin, um euch zu sehen. Und dann möchte ich, dass ihr diese 90 Minuten abliefert, weil die Leute haben das verdient. Und in Berlin ist das eine Gleichgültigkeit. Es tut mir leid, es ist nicht dasselbe.
Also ich möchte mal so ein bisschen wie im Vogelbereich mit dem V vergleichen. Ein wunderschönes Tier. Und man hat auch wunderschöne Ansprüche. Also sieht schön aus. Und hat aber leider so viele und schwere Federn, dass es schwer flugfähig ist, ne? Also da gibt's andere Vögel, die sehen nicht so hübsch aus, aber sind die besseren Flieger sozusagen, ne?
Ja, oder auch das Bildnis einer Galeone mit einer Galeonsfigur. Ja, Hertha ist eine unglaublich hässliche Galeone. Ja, die gerne am Sinken ist, aber man hat eine unglaublich tolle Galeonsfigur und die ist die Jugendarbeit und das Internat. Immer wenn man was Gutes erwähnen will, dann kommt aus irgendeiner Ecke, aber wir haben noch ein Fußballinternat. Wir machen noch eine tolle Jugendarbeit, oder? Ja, macht ihr ja, ist ja nicht die Frage.
Ja.
Aber es hat doch mit eurem Profigeschäft nur sekundär zu tun, weil die Leute, die ihr ausbildet, selten bei euch landen, sondern die werden verkauft. Das ist ja auch Sinn der ganzen...
Es gab ein, zwei sehr, sehr gute Jahrgänge, die dann halt auch in der Bundesliga richtig gut eingeschlagen haben. Und Boateng und...
Noch Boateng, aber ist ja auch... Ja.
Nee, der dritte ist nichts geworden. da waren ja einige Bundesligaspieler draus geworden.
Ich sag aus diesen nicht,
ehemaligen Kiezkickern, die sich dann auch bei Hertha richtig gut rausgemacht haben.
Zeke Neuendorf ist ein Kiezkicker. Das ist ein Junge, der wirklich noch, verstehst du, es geht nicht. Diese Typen brauchst du ja auch. Ich mache ja gar nicht das System schlecht. Die machen mit ihrem Fußballinternat sicher eine tolle Arbeit. Die leisten sich auch Nachwuchs. Dass dieser Nachwuchs nicht immer 100% im eigenen Verein landet, ist völlig in Ordnung.
Ja.
Glaube ich auch, ist das der richtige Weg. Aber ohne Vision, ich habe das Gefühl, das wird immer, wie gesagt, nach oben gehievt. Wenn ich gerade keine guten Nachrichten habe, dann kommt irgendeiner mit diesem Fußballinternat um die Ecke und wir machen ja tolle Nachwuchsarbeit. Ja, macht ihr, das haben wir jetzt kapiert. Hat aber mit dem operativen Geschäft auf dem Platz und in der Bundesliga null zu tun.
Ja, aber mit diese die in letzter Zeit sozusagen rausgekommen sind, sind zwar eventuell mal in die Profiabteilung von Hertha gekommen, haben ein paar Bundesligaspiele gemacht oder so, aber es ist nicht die Qualität, dass jetzt ständig so ein Boateng dabei rauskommt.
Ja, auch selbst Boateng. Ja, okay, ich weiß ja, du meinst natürlich. Ich meine, man hat ja in einem Spitzenverein lange genug gespielt, auch wenn jetzt langsam eher in eine Altersregion kommt, wo er in seinem, ich meine, wir wollen mal ehrlich sein, im Verteidigerbereich alt zu werden, ist undankbar. Du wirst langsamer.
Ja.
Da kommen Stürmer, die sind 10 Jahre jünger als du und rennen dir weg. Natürlich siehst du dann irgendwann schlechter aus.
Ja.
Und ob du das immer kapierst, ich meine, die Halbwertszeit von Fußballern ist nun mal kurz. Und wenn deine sich dem Ende neigt, das wirst du nicht immer schnell verstehen.
Mhm.
Letzter Punkt. Wir sind bei 1:14, sehr gut. Wir haben heute viel.
Wir sind noch nicht bei 90 Minuten.
Wir sind noch nicht bei, genau, wir sind noch nicht bei 90 Minuten. Genau, und der Ball ist immer noch rund und du war immer noch eckig und das Runde muss ins Eckige. Aber der Punkt ist, der letzte Ausblick wird sein, wie geht's weiter?
Hm.
Also auch gerne auf beiden Seiten. Ich habe keine Vermutung, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das zwar als Frage aufgeschrieben, weil es natürlich, wenn man sagt, wie sind die Folgen, dann muss man sich auch darüber unterhalten, wie geht's weiter. Der Punkt ist für mich, also für Klinsmann, glaube ich, bleibt egal, wo er landet, im Fußball die zweite Reihe. Der kann sich sicher in einen Aufsichtsrat setzen, wo es nicht so, wenn man diesmal keine Pressemitteilung gemacht hat, macht man es einfach wieder nicht, dann sitzt er halt irgendwo im Aufsichtsrat beim VfB Stuttgart oder wie ist der Geier, wo der dann sitzt, ja, ist ja scheißegal. Das wird schon machbar sein. Der wird auch, ich glaube auch weiterhin nicht, dass er ein schlechter, in dem Bereich ein schlechter Mann ist.
Nö.
Der hat seine Vision, der hat seine Vorstellung, dass er ein bisschen, vielleicht ist er ein bisschen mimosig, ich kann das noch nicht so einteilen.
Ich sehe ihn nicht als Cheftrainer, weil das hat bei Bayern nicht so ganz geklappt. Ich habe mir auch noch mal angeguckt, im Internet standen auch noch mal so die Fehler, die er bei Bayern gemacht hat und die, was er jetzt, ob er es jetzt anders gemacht hatte. Da war zum Beispiel auch eine Sache, dass er sich als Co-Trainer damals bei Bayern hat er sich, glaube ich, einen Mexikaner geholt, wo sie dann auch gesagt haben, naja, der konnte nicht so gut Deutsch oder so. Hat er jetzt anders gemacht mit dem Nuri, der war schon bei Werder und sonst wo Trainer. Also der kannte sein Geschäft hier schon. Und auch andere Sachen, die bemängelt wurden bei Bayern, hat er jetzt anders gemacht. Also dann sind es nicht dieselben Fehler, die er gemacht hat. Aber ich sehe ihn nicht. Ich als Cheftrainer.
Gar nicht.
Er ist ein sehr guter Motivator und
er sollte sich versteifen, wenn, und das liest man aus diesem Tagebuch ja so ein bisschen raus, wenn die wirtschaftliche Seite eines Vereins, die Entwicklung, die Ausarbeitung, das PR-Bild, wenn das alles so sein Interessenshorizont ist, dann soll er doch in diesem Bereich gehen, Verein XY, und dann soll er doch die Fehler, die er Hertha unterstellt, bitte besser machen. Dann soll er doch aus diesem Bereich, wo er dann sitzt, mit dem Trainer, mit diesen Stäben zusammenarbeiten und es gut machen. Ich glaube sogar, das kann gelingen.
Ich will gar nicht. Ich glaube auch, das gelingt eher, so wie du es auch vorhin so mal anklingen hast lassen, wenn er in Amerika, vielleicht in so einem Major League Soccer Team.
Ja.
Da sind die Strukturen anders.
Anspruchsdenken ist ein anderes. Wir sind ja sehr empfindlich. Also Fußball ist ja, wie gesagt, wir sind eine Welt von Bundestrainern und wir wissen das alle sowieso besser und bei unserem Verein. Und wir seltenst hat man, aber das tun die Amis ja auch, als Fan kann man sich's halt leisten, ein Leben lang demselben Verein nachzueifern. Mhm. Das kann man eben als Trainer und Spieler nicht. Da wechselt sich die Welt mal oder auch in anderen Bereichen.
Aber in Amerika ist es halt auch insofern anders. Bei uns, wir reden jetzt davon, Hertha ist abstiegsbedroht. Das heißt, wenn die da unten landen, landen die in der zweiten Liga. Es ist also nur noch eine zweite Klasse. Oder guckt ihr andere Traditionsvereine, die sind eventuell schon in der dritten oder vierten Liga nur noch, die vor 20 Jahren top waren und immer noch Anhänger haben. Aber das ist in Amerika ein bisschen anders. Das ist ja dieses Vereinswesen nicht so. Das heißt, die Major League Soccer hat ihre festen Vereine und da kann keiner absteigen.
Nee.
Also nur wenn der Verein pleite geht oder der Investor fehlt, meinetwegen, dann wirst du halt Letzter und dann gibt's halt dieses Draft-System, wie wahrscheinlich wie beim Basketball und Football und dann, dass immer eine gewisse Ausgeglichenheit herrscht. Also ja, das würde ich
vielleicht liegt bei ihm, das ihm
eher zutrauen, ja.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, da ist
und ich mir tut es auch so ein bisschen im Herzen weh, dass es jetzt so für ihn gelaufen ist, weil ich hatte ihn auch immer als positiven Menschen. Also wenn du mich gefragt hättest, so, was hältst du von Klinsmann, hätte ich positiv über ihn geredet.
Ja, ich auch. Ich glaube auch weiterhin, dass es kann ja auch, darüber sind wir uns wohl einig, ich glaube nicht, dass es auf Klinsmanns Mist gewachsen ist, dass dieses Ding veröffentlicht wurde. Hm. Es kann unmöglich sein Wille gewesen sein, dass diese Sache in irgendwelche Hände gerät. Das hatte eine Zielrichtung, die wird mit den Geldgebern zu tun gehabt haben. Er sollte da einen Bericht abliefern, er sollte eine Einschätzung abliefern aus seinem Profiwissen heraus. Ja, das hat er getan.
Aber aus Sicht von Hertha ist es ja auch nicht gerade klug, das zu veröffentlichen, oder? Herr Preetz wird das ja auch nicht selber veröffentlicht haben, so sehr wie er da angegriffen wird.
Und da ist der Punkt, vielleicht kommt es, also ja, jetzt sind wir vielleicht, das ist mal schwierig, das ist keine gute Podcast-Arbeit zu sagen, vielleicht war es so und so. Aber der Punkt ist, ich empfinde diese ganze Geschichte als vorbereiteten Putsch, aber von jemandem, der anscheinend das System nicht ganz kapiert hat, weil meines Wissens muss für die Entlastung eines Vorstands ja auch eine Mitgliederversammlung stattfinden. Also man kann ja gar niemanden rauswerfen, so außer er hat ein grobes oder fahrlässiges bis vorsätzliches Fehlverhalten im finanziellen Bereich, was justiziabel ist. Mal ganz davon abgesehen ist alleine die Vorwürfe, die sind ja fast die Vorwürfe an die medizinische Abteilung. An den Kollegen Schleicher zu sagen, der erzeugt da Rechnung und redet da Leute krank, ist ja fast justiziabel. Wir reden ja davon, einem Punkt, das ist ja fast ein Betrugsvorwurf.
Ja, könnte sich die Ärztekammer schon einschalten vielleicht.
Um Gottes Willen, da können sich jetzt Prüforgane einschalten und bei Fehlverhalten oder erstmal könnte da was passieren. Und wenn sich herausstellt, das ist gar nicht so, könnte es auch noch zu einer Verleumdungsklage umgekehrt führen. Also ganz schwieriger, da gibt es eigentlich keine Gewinner. Also um die Frage
bei gar keinem. Also auch, aber auch, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass Preetz und Gegenbauer und Schiller sozusagen bei Mitgliederversammlungen da nur hochgejubelt werden und 99,9% Zustimmung kriegen. Die haben in den letzten Jahren so viel Gegenwind bekommen, da gäbe es genügend Hertha-Fans, die sich freuen würden, wenn die alle weg wären. Und was und
das
da alles
ist der Punkt. Die Vorwürfe, die aus diesem Ding kommen, sind ja nicht Vorwürfe, die nicht irgendwo schon mal aufgetaucht sind. Ja. Wollen wir mal ehrlich sein. Also die Tatsache, der gesamte Vorstand muss ausgewechselt werden, Preetz muss weg. Ja, das, ehrlich gesagt, diese Diskussionen finden im Stadion 48.000 Mal statt. Und in den Stadionterrassen und überall. Also wenn man diese Aussage haben will, da braucht man nicht weit greifen. Da kann man im Stadion ein paar Leute ansprechen und irgendeiner gibt einem diese Aussage schon freiwillig. Deshalb, also die Tatsache ist ja die, wir haben festgestellt, da drin, es ist nicht alles ganz logisch, was geschrieben wird. Auf der anderen Seite ist die Reaktion von Preetz darauf auch nicht sehr logisch, auch nicht sehr gut, auch nicht geschickt. Es fehlt eigentlich an allen Ecken und zumindest den Teil, schlechte PR-Arbeit oder schlechte Pressearbeit unterstreiche ich sofort, weil das hat man schon am Verhalten von Preetz gemerkt, als er da vor der Presse saß, das war gar nichts, das war null. Das hätte man, wenn wir schon Gegenmittel wissen, wie man damit umgeht, wenn wir hier sitzen in unserem Podcast und sagen, warum hat er sich den Punkt nicht einfach ergriffen, ich sage, wieso Trainerbüro ist doch da? Oder warum hat er nicht einfach seine Kräfte? Dann, er hat diesen Punkt nicht genutzt und das macht ihn an seiner Position wirklich zu einem unfähigen, zu einer falschen Personalie.
Mir fällt gerade auf, es gibt doch einen Gewinner in dieser ganzen Sache.
Jetzt bin ich gespannt.
Kalu, der darf wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.
Kalu, ja, genau. Kalu also, ist jetzt nicht
aber,
mehr.
Aber ansonsten, bei den Bewertungen Kalu. Kamen die Spieler sonst auch alle ziemlich schlecht bei weg. Ein paar wurden ja auch sehr positiv genannt von Klinsmann, muss man auch sagen. Da wurde ein deutlicher Mehrwert auch bescheinigt. Aber ansonsten gibt es eigentlich fast nur Verlierer. Was mich wundert, in der Presse, die Spieler sind jetzt eigentlich relativ weit rausgehalten worden aus diesem Sie waren nur verwundert, als Klinsmann in die Kabine kam und sie dachten, dass eine Teambesprechung ist vom oder Spielbesprechung vom letzten Spiel und er gesagt hat, ich bin dann mal weg. Ja? Und anscheinend die Spieler ziemlich ratlos hat sitzen lassen und sie gesagt hat, was machen wir jetzt hier?
Ich glaube eher, dass Klinsmann in die Kabine gegangen ist und gesagt hat, guck mal da.
Ja.
Hat er die Ecke gezeigt und war weg.
Ja. Hat den Diver gemacht.
Genau, genau. Hat er den Diver gemacht, den er erfunden hat.
Genau.
Das habe ich in Wikipedia gelesen. Ja. Erfinder des Divers. Sehr interessant. Ja, dann ist er jetzt abgedived und wir werden jetzt auch abdiven.
Jo.
So, wir kamen nicht ganz auf 90 Minuten. 1 Stunde 25.
Vorzeitiger Spielabbruch.
Vorzeitiger Spielabbruch. Wir ziehen jetzt, machen jetzt den Abpfiff. Ja, war sehr schön, war sehr emotional, sehr hübsch. Gutes Thema, fand ich. Und wir haben ein paar Ausblicke gegeben. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen Freude beim Zuhören. Ja, ich sag mal, anhören, teilen, abonnieren, bewerten. Jo. Macht mit unserem Podcast, was ihr wollt. Und ja, und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sind raus. Tschüss, Marc.
Tschüss, Markus.